Hallo, lieber Rüdiger, ich freue mich sehr, dass du da bist zum Online-Kongress mit dem Thema Wahrheit, Freiheit, Lebenskraft. Darum wird es heute auch gehen. Und zum Eingangs möchte ich dich aber einmal kurz vorstellen, ja? Ich glaube, die meisten kennen dich zwar, aber trotzdem der Form halt halber. Also, du bist seit 40 Jahren als Arzt, Autor und Seminarleiter tätig und du bist Begründer der integralen Medizin und hast eine neue Form der Ernährung geprägt mit dem Namen Peace Food, was im Prinzip zu einer nationalen und internationalen Bewegung geworden ist. Und darüber hinaus hältst du auch internationale und nationale Vorträge über die Schicksalsgesetze, über die Lebensprinzipien und insbesondere über das Thema Schattenprinzip. Und diese Inhalte bieten auch im Prinzip die Grundlage der medizinischen Tätigkeit. Du hast ein eigenes Seminarzentrum in Österreich aufgebaut. Und es geht im Prinzip in all deiner Arbeit immer darum, die Selbstverantwortung wieder zurück zum Menschen zu bringen und die Gesundheit als etwas Ansteckendes zu verstehen. Genau. Und wir würden direkt mit der ersten Frage einsteigen, und zwar das Peace Food. Was sind denn die wichtigsten Bausteine? Weil hier wird ja im Prinzip Nahrung als Medizin verstanden. Und worauf muss der Durchschnittsmensch achten? Unsere Ernährung ist ja eigentlich, wenn man anfängt zu recherchieren, doch irgendwie katastrophal.
So kann man das gut sagen. Der Professor Béliveau, der dieses schöne Buch geschrieben hat, Krebszellen mögen keine Himbeeren, mit dem Dr. Gingrath zusammen, den hat man mal gefragt, was er für eine Ernährung sich vorstellen könnte, die maximal die Leute krank macht. Hat er gar nicht gezögert, hat er gesagt, die normale. Das ist tatsächlich eine katastrophale Ernährung aus einer ärztlichen Sicht. Peace Food bedeutet nicht nur vegan, sondern pflanzlich vollwertig. Das ist eine Ernährungsform, die sich sehr bewährt hat durch mein Leben, aber auch durch in meiner Praxiszeit. Und ich esse seit 50, über 50 Jahren kein Fleisch mehr, aber so richtig, ich mochte auch nie Milchprodukte und Eier, muss ich sagen, aber so richtig strikt, dass ich auch schaue, was da auch wirklich genau drin ist und so, mache ich das so 12, schon 14 Jahre oder so. Und das hat sich auch in der Arbeit mit Patienten sehr bewährt. Muss ich einfach so mal klar machen. Du, gibt eine Schweizer Studie vom Schweizer Bund, also nicht mal Pharma finanziert endlich, sondern von der Regierung. Wo kommt denn das Gift her, was wir aufnehmen? Und dann kommt 93% raus, kommt aus dem Tierprotein. Also so eine ärztliche Devise muss ja sein, alles Gefährliche, Schädliche, Giftige weglassen aus der Ernährung. Ne? Das ist einfach eigentlich zwingend. Und tatsächlich ist natürlich, wenn 93% des Giftes, Dioxin und solche Dinge aus dem Tierprotein kommen, muss das wegbleiben. Das wäre mal die Basis für eine Ernährung oder auch wenn jemand ernsthaft Detox machen will oder so. Und dann der nächste Punkt da drauf wäre, dass die Geschichte natürlich einfach wirklich ja, pflanzlich vollwertig gesund sein muss. Ja? Wenn du nur vegan machst, kann das natürlich auch noch ungesund sein. Weißmehl, weißer Zucker, Whisky, Wodka, Zigarillos, Zigarren, Zigaretten, das ist vegan. Ja? Also gut, das wollen wir jetzt nicht. Und diesbezüglich müssten wir schauen, dass es wirklich auch vollwertig ist. Dann auf so einer nächsten Ebene müssten wir schauen, dass Ernährung wirklich viel Lebensenergie transportiert. Fritz Albert Popp, ein deutscher Physiker, hat das gemessen, diese Biophotonen hat er das genannt, einfach Photonen, die aus dem organischen Gewebe kommen, also aus der pflanzlichen Kost auch. Und das Leuchten des Lebens, sage ich gern. Also viel frische Kost wäre gut. Aber du musst auch warm haben nach dem Essen. Wir wollen ja uns nach dem Essen genährt fühlen und wohlig warm. Und dazu ist es auch wichtig, dass du im Winter dann manchmal, also manche Typen zum Beispiel, brauchen im Winter auch Kochkost. Wenn ich nicht gerade in Zypern, wo ich ja jetzt die meiste Zeit lebe und auch schon seit vielen Monaten bin, gut, da ist es egal. Jetzt hier ist Winter, jetzt sind wir über 20 Grad und es gibt Avocados frisch und Papayas und Bananen, fault ja alles auf den Feldern rum, weil die Touristen ja nicht da sind in der speziellen Situation. Also dann gilt das nicht so. Aber wenn so bei euch Winter ist, ist halt Winter. Ist es zu kalt, dann kriegt ihr nicht genug Vitamin D zum Beispiel über die Sonne, müsst ihr das zusätzlich nehmen und so. Naja, es hat bestimmte Konsequenzen und eine wärmendere Ernährung wäre dann notwendig. Also so viel Frische, wie du gut verträgst, aber auch so viel Lebenswärme, wie notwendig ist, dass du dich wohlig warm fühlst. Und obendrauf kannst du dann noch so Sahnehäubchen machen, ne, wie ihr Jungen das ja oft dann auch nennt. Biohacking heißt es dann und solche Sachen. Da meine ich jetzt noch nicht den Bulletproof Coffee, sondern ich meine mal einfach so Dinge, dass du wirklich genug Grundstoffe für Serotonin hast, genug Grundstoffe für Dopamin, dass du so dieses Glückshormon Dopamin oder auch das Wohlfühlhormon, dass du davon genug hast. Und ich nehme da einfach diese kleine rote Pille Amorex. Die hat das B12 drin, das Richtige, was ich brauche, Methylcobalamin, weil ich eben pflanzlich vollwertig lebe, Peace Food. Und da sind aber auch die Vorstufen noch drin, also 5-HTP wegen Serotonin und S-Adenosylmethionin wegen dem Dopamin und so. Und zusätzlich mache ich Kurzzeitfasten, also ich esse immer nur ab Mittag, heute so um 2 und esse dann nochmal um 5, eine kurze Zeit. Und der Rest ist eigentlich Fasten. Mhm. Und dann hast du einfach viel mehr von diesem HGH, Human Growth Hormone. Das sind so die drei für mein Gefühl, für die Stimmung, die Lebensstimmung, auch entscheidende Neurotransmitter. Die möchte ich gern obendrauf noch geben. Und das muss dann auch in der Pille sein, ehrlich gesagt, und nicht in der Kapsel, weil eine Pille einfach so eine Galenik hat, pharmakologisch. Ne? Das geht dann über den ganzen Tag über, der Spiegel. Ich will ja nicht zwei so Peaks haben von den Grundstoffen, sondern ich will das ja durchaus haben. Insofern nehme ich dann kann ich ohne Wasser nehmen, kleine rote Pille Amorex. Wäre so bei mir da oben drin. Also da kann man natürlich immer noch schauen, was brauche ich besonders. Da gibt es Leute, die schwören auf Guarana oder solche Sachen. Das sind ja doch relativ natürliche Dinge, um Energie zu spüren. Aber das ist so, was von der Ernährung her möglich ist. Und dann kannst du natürlich, ein Krebspatient, der braucht eine ketogene Kost, also Peace Food Ketokur, weil der sollte nicht viel Kohlenhydrate kriegen, schon gar keine raffinierten Kohlenhydrate, weil das fördert den Krebs. Das gilt auch für Typ 1, 2, 3 Diabetes. Die sollten auch eher in eine ketogene Richtung gehen. Aber zum Beispiel Leute mit Gefäßproblemen, also die in der Familie Herzinfarkte haben, Schlaganfälle und so, da würde das Gegenteil eigentlich der Fall sein. Die sollten wenig Fett zu sich nehmen. Also eher eine sehr fettreduzierte, pflanzlich vollwertige Peacefood-Kost. Du kannst mit der Ernährung natürlich schon auch sozusagen Therapie machen. Hippokrates hat es ja so mit dem berühmten Satz gesagt, eure Nahrung sei eure Medizin sei eure Nahrung. Du kannst viel da machen. Ich empfehle ganz vielen Menschen, als Einstieg eine Woche fasten, dann verlierst du diese Abhängigkeiten, die wir ja doch dann oft haben von Süßigkeiten, Milch und naja, kannst von allem abhängig werden. Und in einer Gesellschaft, wo die spirituelle Suche so ganz niedrig gehängt ist und kaum stattfindet, ist die Sucht ein Riesenthema. Da werden die Leute vom Fernsehen süchtig, von der Arbeit, vom Sex und weiß der Himmel was. Es gibt ja fast nichts, wo du bei uns nicht süchtig werden kannst. Aber das Fasten ist das Schöne, du kannst sehr einfach und leicht diese Abhängigkeiten aufgeben. Mhm. Und dann danach auf Peace Food umsteigen, ist eine wunderbare Möglichkeit. Klar muss es auch schmecken, das ist auch so ein Punkt. Du kannst also Gesundheit, gesundes Essen, was nicht schmeckt, geht nicht. Auf die Dauer geht es nicht. Ja. Das muss. Aber habe ich auch am Anfang vielleicht nicht so bedacht. Aber habe dann auch die besten Köche, die ich kannte, mal zusammengetrommelt. Die waren gar nicht vegan vor 14, 15 Jahren. Großteils nicht. Aber die kannten auch ein paar vegane Gerichte und das haben wir dann in Peace Food, das vegane Kochbuch, zusammengetan. Und später gab es eine ganze Reihe dazu natürlich. Und so ist auch so eine Art Welle da entstanden.
Ja, und da teile ich doch gleich einmal eins. Ich habe nämlich mich natürlich vorbereitet, das Lebensenergie-Kochbuch, also vegan und glutenfrei. Und da ist mir nochmal klar geworden, also unsere Standardernährung ist ja das, was in unserer Ernährungspyramide ganz unten ist und was auch vorgeschrieben wird, was möglichst viel konsumiert werden soll. Wenn wir uns aber mit wirklich gesunder Ernährung befassen, müsste es eigentlich genau das Gegenteil sein. Sie schreiben auch Fleisch, schädigt im Prinzip die Blutgefäße, kann zu Herz-Kreislauf-Problemen führen. Milch fördert Zellwachstum, belastet die Gelenke. Gluten schädigt das Nervensystem. Und die Lebensmittel werden in der Regel so konzipiert, dass sie höchstmögliches Suchtpotenzial besitzen. Ja? Und Sie haben zum Beispiel auch geschrieben, wie sich Gluten auf Sie ausgewirkt hat. Ich glaube, die meisten wissen inzwischen, okay, so ganz gesund für unseren Darm ist es vielleicht nicht. Aber was ist wirklich mit unserem Nervensystem und unseren Gefühlen macht. Ich glaube, das ist noch den wenigsten bekannt. Können Sie dazu noch mal was sagen?
Ja, sicher. Also ich habe ja leider keine Zöliakie. Und ich sage extra leider, weil wenn ich eine Zöliakie hätte, muss man auch sagen, in Deutschland dauert es 11 Jahre, bis Mediziner diese Diagnose stellen. Aber ich komme aus so einer Arztfamilie, da wäre es schneller gegangen, ehrlich gesagt. Und dann hätte ich mir das Gluten schon viel früher erspart. Ich habe noch Also ich sagte, mindestens 50 Jahre esse ich kein Fleisch mehr. Und ich habe aber noch lange Gluten gegessen und habe nicht gemerkt, woran das liegt, weil mein Darm das so gut vertragen hat eigentlich. Ich habe vom Darm keine Probleme gehabt, von der Verdauung. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich manchmal einfach schlechter fühle. Und dann habe ich, so bin ich zu dem Kurzzeitfasten gekommen zum Beispiel. Also heute nennt ihr Jung, ihr nennt es Intervallfasten oder intermittierendes Fasten. Wie ich das Buch geschrieben habe, war heute eins der ersten oder das erste, da habe ich das Kurzzeitfasten genannt. Und das mache ich schon über 40 Jahre. Das ist ja auch damit zusammenhängend. Ich wusste immer, beim Fasten geht es mir gut. Also von den Gedanken her habe ich ein gutes Konzentrationsgefühl, ein hohes Abstraktionsniveau, ein tiefes. Und dann manchmal habe ich es aber auch nicht. Und beim Fasten ging es mir immer gut. Also habe ich gefastet. Dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich das Frühstück weglasse und erst spät Mittag esse, geht es mir auch die ganze Zeit gut. Insofern habe ich diese 74 Bücher, wo du da eins gezeigt hast, die habe ich immer nüchtern geschrieben. Zwischen stehe so kurz vor Sonnenaufgang auf, den mag ich gern, und schreibe dann bis Mittag. Und da brauche ich nichts essen. Da trinke ich Tee, was gutes Wasser, also schon gutes Wasser dann aus reifen Quellen, so mache ich einen Wassertest. Also das hat sich bei mir sehr bewährt, weil dann hatte ich glutenfreie Zone, ohne zu wissen, dass es um Gluten geht. Ich habe das erst irgendwann mal in Bali gemerkt, in Asien, das ist auch meine Liebe zu Asien, hängt auch mit dem Essen zusammen, obwohl ich indisches Essen nicht so mochte, aber ich habe mich da immer gut gefühlt. Und dann hat mich da mal einer in Bali verschleppt in die Schweizer Bäckerei. Ich dachte schon, so ein Quatsch, das kenne ich ja gut, was soll das? Aber der wollte das unbedingt, war ein Schweizer. Und dann ging es mir auch da wieder schlecht. Und da ist mir klar geworden, Moment mal, was ist denn anders? Hier esse ich Brot. Und sonst esse ich in Asien nie Brot. Ja, da ist halt Reis normal und Obst, Gemüse esse ich ja immer. Und hier in Europa habe ich auch Brot gegessen. Und seit ich das weggelassen habe, erstmal alles Brot. Und bis mir dann so klar wurde, okay, es ist das Gluten. Ja, also wenn ich zum Beispiel so, Freund, der macht einfach so aus alten Getreiden, Emmer, Einkorn, noch der Nudeln und auch Brotteig und so. Hermann Stein. Und dann muss ich sagen, das vertrage ich auch wieder. Aber es liegt schon an der Fülle des Glutens. Und seit ich das weggelassen habe, geht es mir überall gut. Ja, weil ich das nirgends mehr esse. Da bin ich inzwischen auch relativ, auch bei Geburtstagsfeiern und so, wenn da so ein toller Kuchen steht, dann egal. Ich weiß einfach, wie sich das für meinen Kopf anfühlt und das mag ich dann nicht, ehrlich gesagt. Und lasse dann weg. Und ja, wie meine Mutter dann 85 wurde und immer noch denselben Kuchen bug, sozusagen, habe ich dann noch mal so ein Stück gegessen. Ich habe mich konzentriert. Ich wusste ja jetzt, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, du meditierst 50 Jahre, du wirst es jetzt wegstecken. Und du, aber nein, wenn ich so ein großes Stück Glutenkuchen esse, dann habe ich wieder dieses blöde Gefühl. Also ich meine, was ja wohl viele Leute haben, die wollen am Montagmorgen den Montag überstehen und dann die ganze Woche überstehen, freuen sich schon aufs Wochenende, freuen sich im Januar schon auf den Juli. Und das ist so, das Leben so durchstehen, so überleben. Aber für mich ist ja Leben was anderes und Schöneres als Überleben. Und dazu müsste ich Gluten weglassen. Und ich habe dann auch mal Tests gemacht in einem Kurs, die und wir haben so eine Ernährungsberaterausbildung, Peace Food. Und da wollte ich dem Hotel so beibringen, also ein Großteil ist bei uns nicht nur vegan, sondern auch glutenfrei vegan, andere, gibt auch noch ein paar Vegetarier dabei. Und dann sagte der zu meiner Überraschung, der Chef von der Küche da, könnten Sie nicht alle auf eins bringen? Ich sage, na, das geht natürlich nie. Ja, also es werden die Veganer nicht wieder vegetarisch essen, auf keinen Fall. Er sagt, ja, was ist denn, wenn wir das Höchste nehmen? Wir nehmen vegan glutenfrei und das machen alle. Und das habe ich dann mal angeboten vor diesen, weiß nicht, über 100 Leuten. Und ein paar haben das eh schon gemacht und die anderen haben das gerne mitgemacht. Und danach haben wir mal nach diesen 8 oder 9 Tagen so Fragebogen rumgelassen und gefragt und so. Und da waren über 80%, die Verbesserungen hatten. Schlafqualität, ja, Denken. Aber die meisten auch sogar vom Darm her, dass sie einfach noch besser verdauen, weniger Müdigkeit am Nachmittag haben und dass die Haut besser wurde. Also kann man sagen, das Nervensystem, die Haut und Darm, das sind so drei Schwerpunkte, wo die meisten was spüren, eine Verbesserung, wenn sie auch Gluten auch weglassen.
Ja. Und Sie beschreiben dieses Gefühl in dem Buch auch kurz, dass Sie gesagt haben, wie so ein spinnenartiges, also legt sich das so über den Kopf und es verklebt so das Denken, ja, also man spürt dann diese Schwere, wird müde, Erschöpfung ist, und ich glaube, das kann jeder an sich mal beobachten, ja, wenn man mal wirklich bewusst so den Tag sich mit lebensenergiehaltiger Nahrung befasst und dann wieder so ein Stück Brot isst, dann kann man direkt warten, bis so diese Schwere sich auf den Kopf legt. Also das konnte ich beobachten, ja.
Und die Amis, die sagen Brain Fog, das fand ich auch einen guten Ausdruck, Hirnnebel.
Ja.
So könnte ich es mir auch beschreiben, so mein Lebensgefühl ist ohne Gluten. Also gut, jetzt esse ich hier, bin ich ja schon 5 Monate in Zypern, ich esse nur eigentlich Rohkost, wunderbares Obst und Gemüse. Und wenn ich jetzt nur eine Kochkost essen würde, also kürzlich war das mal, da war so Live-Musik, das darf man gar nicht sagen, aber in Zypern gibt es sowas noch. Also Live-Musik. Die Zypern haben auch ganz, Zypern haben ganz strenge Bestimmungen, aber die sind halt so mediterran in der Auslegung, ne? Muss man sagen. So, also, und da haben wir dann gegessen. Und ja, habe ich gut vegan auch gegessen, aber es war halt Kochkurs. Kost, dann merke ich gleich, werde ich ein bisschen müder. Schon nur davon. Also wenn ich jetzt richtig Brot essen würde oder so, dann kann ich gleich sagen, was ich dann noch heute schreibe, kann ich wegschmeißen.
Mhm.
Ja. So ist es. Und Brain Fog, ja, also wer das kennt, auf dem Gipfel, irgendwo in den Bergen, Fernsicht, das ist ja was Erhebendes, so bei Sonnenaufgang. Aber Nebel, das habe ich ja natürlich auch schon erlebt, wenn du mit einer Gruppe da hochgehst, okay, dann ist er ganz hoch. Aber wenn du da nichts siehst, so das Gefühl, Brain Fog, ist schon etwas, was du nicht willst.
Ja, ja, und Sie haben auch geschrieben, dass in Ihrem Buch, wenn Pflanzen zum Beispiel genetisch verändert worden sind, dann fehlt ihnen oft die Heilwirkung. Das, was Pflanzen normalerweise für uns mitbringen, wird das in der EU schon praktiziert? Also haben auch wir dieses Thema oder nein? Wie ist das? Weißt du das?
Nein, der EU ist da gar kein Bewusstsein dafür da. Man sieht das jetzt in dieser Pandemiezeit. Die haben ja noch nicht einmal kapiert, diese Obrigkeiten, dass es eine wunderbare Möglichkeit gäbe, das Elend zu reduzieren, indem wir die Abwehr steigern würden. Ja, also diese pflanzlich vollwertige Ernährung, übrigens auch das Fasten, das senkt ja nachweislich durch Studien belegt den CRP-Wert, das C-reaktive Protein, das ist der Infektionsmarker, ja, der Anzeiger für die Infektionsbereitschaft des Organismus. Der geht sowohl beim Fasten, das hat Andreas Michalsen von der Charité in Berlin nachgewiesen, als auch von der Peace Food Ernährung geht der runter, der CRP-Wert. Also du bist nicht mehr so entzündungsanfällig.
Ja.
Ich habe die letzten 45 Jahre sicher an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Davor weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber wir wissen das aus alten Beobachtungen. Ja. Also vor 100 Jahren haben die Dänen mal wegen einer Blockade im Krieg 1917 pflanzliche Kost praktisch eingeführt. Das andere, also die haben es sehr günstig gemacht, das andere war sehr teuer, hat sich die Bevölkerung umgestellt. Und das war dann 1917. Und 1918 kam die spanische Grippe mit 50 Millionen Toten weltweit. Das war wirklich ein Desaster. Und das war ein echtes. Also sehr, die haben ja schon gewusst, dass sie an spanischer Grippe gestorben sind. Jetzt hier weiß ja kein Mensch, sterben die Leute mit oder an Corona. Also es ist schon abenteuerlich, was da passiert. Aber damals haben die Dänen, die noch pflanzlich gegessen haben, mehrheitlich, die haben als einziges Land Europa keine erhöhte Sterblichkeit gehabt. Bei der spanischen Grippe. Also es wäre so einfach. Wir statten einfach mal die Altenheime und alten Residenzen mit genug Vitamin D aus. Das ist so günstig. Deswegen wollen es die Pharma-Leute ja auch nicht. Ja, da würde der Schaden, der jetzt angerichtet ist, um 70-80% zurückgehen. Sagen wirklich auch Koryphäen, die sich da auskennen. Wenn wir nur genug Vitamin D gegeben hätten, wenn wir genug in die Sonne gehen würden, was natürlich jetzt in Deutschland nicht geht, aber dann muss er halt einfach das einnehmen. Das ist ja möglich. Ist auch in dem Amorex noch drin, in der roten Pille. 2000 IE ist das Minimum. Ja, in solchen Zeiten nehme ich eher 4 oder 5000, ich persönlich. Krebspatienten rate ich zu noch mehr. Ist gar nicht sozusagen offiziell erlaubt. In der Schweiz darfst du gar nicht über 1500 geben am Tag, was ein Irrsinn ist. Ja, also der Fauci, der sich immer mit dem Trump so gekabbelt hat, der oberste Seuchenchef da in den USA, der sagt von sich, er nimmt 8.000 bis 10.000 jeden Tag. Aber es ist überhaupt nicht die offizielle Politik. Ja. Frau von der Leyen hat noch wirklich in einer beschämenden Weise, also wo man denkt, der fehlt seine Intelligenz, hat die drüber geätzt über Vitamin D, C und A und so weiter, sei alles Fake und so weiter, wo man denkt, ist die jetzt komplett gekauft oder ist sie jetzt komplett beknallt? Die hat mal Medizin studiert, glaube ich sogar, weiß ich aber nicht sicher. Also man merkt jedenfalls nichts mehr davon. Mhm. Und im Endeffekt ist natürlich auch die Politik so gar nicht darauf eingestellt. Frau Merkel sagt ja, Pandemie ist vorbei, wenn alle geimpft sind auf der Welt. Ich meine, so eine Dummheit habe ich sonst nur von Bill Gates gehört. Bei dem ist es noch klar, der ist an so vielen Impffirmen beteiligt. Aber Frau Merkel ist ja auch ein guter Freund von ihr. Die schon das gehabt haben, die zu impfen, gefährdet ja nur die und bringt überhaupt nichts. Mhm. Da müsste man aufpassen. Aber da ist ja gar kein Verständnis für diesen zweiten Pol der Medizin da. Ja, ist ja, okay, sollen die den Kampf gegen das Virus führen? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich meine, der wird nicht gewonnen. Das ist nie dieses Zero-Covid. Das sind wirklich einfach Menschen, die dumm sind. Einfach dumm, die sowas propagieren. Das hat es noch gar nie gegeben, ist noch nie geschafft worden. Selbst beim Pocken ist es nicht wirklich geschafft worden. Gibt es immer noch mal wieder einen Ausbruch. Halt nicht bei uns. Aber wir können natürlich die Abwehr so steigern. Und das würde mit so einer Ernährung gehen. Ja, die Nebenwirkungen von so einer Kost oder auch vom Fasten, die sind ja durchweg positiv. Die Nebenwirkungen von der Impfung und von diesen schulmedizinischen Maßnahmen, wenn die Kollateralschäden sind für meine ärztliche Sicht inzwischen viel schlimmer als das Virus. Viel schlimmer. Die Schäden, die da bei Kindern passiert werden, auch psychisch initiiert werden, aber auch was den Alten angetan worden ist, um die es ja angeblich geht dabei. Das ist ja ganz entsetzlich. Die Selbstmordraten gehen hoch, die Scheidungsraten gehen hoch. Das ist ja alles schon dokumentiert. Also die sind wirklich fürchterlich. Ich meine, auch an der Impfung sind ja über 5000 Menschen jetzt gestorben. Also nach der Impfung. Da sagt man ja jetzt, das sind die Vorerkrankungen. Aber wenn sie dann also in so einer doch Bündelung wie in Deutschland, da über 30 Leute Hirnvenenthrombosen kriegen und das gibt bleibende Hirnschäden und Blindheit und solche Sachen und 9 Junge, vor allen Dingen Frauen, sterben. Die wären ja nie gestorben an Covid-19. Ja, die sind ja nur an dieser Impfung gestorben. Und die ist ja jetzt, das ist ja wirklich eine Politik für Dumme, ehrlich gesagt. Erst haben sie das AstraZeneca nur für alte Menschen gegeben. Oder erst nicht für Alte. Also sie haben es genau dann, und plötzlich war es dann nur noch für Alte, ja, wo es ja vorher schon als gefährlich. Also bitte, das ist so wirklich. Aber man muss auch sagen, es sind ja wirklich hunderte von Ärzten, die da jetzt im Widerstand sind und das auch sagen, da läuft was total schief.
Mhm. Ja.
Und wir hätten solche guten Möglichkeiten. Ja? Also denk mal an das Wunder von Dänemark, das könnten wir machen. Mach doch das Wunder von Deutschland. Und wir in Österreich oder in Schweiz oder Europa, oder wir können Weltwunder wirken. Ja, wenn wir einfach die Abwehrkraft hochbringen würden, wenn wir mal mit genug Vitamin D versorgen würden. Also das sind ja saisonabhängige Krankheitsbilder auch. Das wird ja automatisch, wenn es wieder richtig warm wird, wird es ja auch wieder zurückgehen, egal was sie da machen. Mhm. Auch hier in Zypern ist es ehrlich gesagt irrelevant. Man, hier ist es warm. Die haben von der Sterblichkeit, von der Infektionsrate, warum die Deutschen das dann als Hochrisikogebiet einschätzen, damit die halt zu Hause bleiben und sich da weiter brav einsperren lassen, glaube ich. Weil von der Inzidenzlage hier, wobei die Inzidenz jetzt überhaupt nicht mehr stimmt, ja, die steigt natürlich jetzt sensationell wegen der Selbsttests, ja, der einfachen Selbsttests. Das ist also für jemanden, der ein bisschen Verständnis von Statistik hat, aber das fehlt ja auch im RKI von Anfang an, die verwechseln ja wirklich normale Statistik, prozentuale Steigerung mit exponentiellem Wachstum. Und das ist ja wirklich haarsträubend, was da passiert ist. Das wird man irgendwann mal doch rückwirkend anschauen und staunen, ja, wie die Menschen sich haben dann doch hinters Licht führen lassen in so einer Situation. Und es wäre so einfach, die positive Variante zu machen. Ich bin auch gar nicht dafür, auf die Politiker groß zu projizieren. Einfach Mitgefühl ist für die gut. Ja, also wer so viele Dinge, die unsachgemäß sind, macht, der ist entweder dumm, dann braucht er viel Mitgefühl, oder unwissend braucht er auch Mitgefühl, oder wenn er sogar böswillig wäre, was ich ja nicht hoffe, aber dann würde er so noch mehr Mitgefühl brauchen, weil das ist das Schlimmste, was du dir antun kannst, deine Seele so zu verbiegen. Mhm. Also das bringt gar nichts. Aber was bringen würde, ist, dass wir unsere Abwehr in Ordnung bringen. Mhm. Ja, also warum nimmt denn Tamanga in unserem Zentrum, du hast es erwähnt, die nehmen nicht teil an Grippewellen. Da hat auch natürlich Covid-19 nichts gemacht. Da waren zwei nicht wirklich bei uns Angestellte, die so ausnahmsweise immer mal kamen. Die haben sich auf irgendwelchen Partys angesteckt, haben das rechtzeitig gemerkt, aber sonst hatten wir, und die kamen dann halt nicht mehr, aber sonst haben wir nie da was mit zu tun gehabt. Auch die Kursleute, ich meine, wir machen ja, wir haben einen Kurssaal im Wald auch und draußen ein paar. Das ist natürlich fürs Immunsystem ideal, dieses Waldbaden und so. Mhm. Ich habe in meiner ersten Welle sogar so ein kleines Buch gemacht, Schutz für Infektionen, mit an die 100 Maßnahmen, die alle Studien geprüft, belegt, die Immunkraft steigern. Also da wäre ja wirklich vieles zu machen. Und nicht Energie verschwenden. Und das kostet euch Immunkraft sozusagen, wenn ihr projiziert auf die da oben. Die bieten sich an dafür, das muss ich auch sagen. Und ich ohne an mich halten. Also wer so eklatant maßlose Maßnahmen vom Zaun bricht, wie Masken draußen, das ist so, kannst du dir als Arzt nur an den Kopf fassen. Ja. Aber das müssen die verantworten, das ist deren Karma. Und die tun mir wirklich, also leid, habe ich mitgefühlt. Mhm. Auch Frau Merkel kommt mal ans Ende ihres Lebens und muss anschauen, was sie angerichtet hat. Ja. Das wird bis dahin auch, glaube ich, dann aufgeklärt sein. Also ich hoffe mal, dass viele Leute ihren Wahlzettel als Denkzettel verwenden, aber wir müssen wählen. Wenn du die Grünen wählen willst, kannst du mal in Österreich anschauen, was da läuft. Ich habe die auch immer gewählt, aber ich schäme mich dafür.
Also das kann man hier jetzt auch gerade anschauen. Also da sind wirklich das, was man an Radikalität ja früher von anderen Parteien kannte, hat sich jetzt einfach übertragen, hat man das Gefühl, auch da wird die gleiche Linie gefahren im Prinzip. Aber das Problem ist, und das hast du auch gerade gesagt, wir verstehen eigentlich gar nicht, oder der normale Mensch versteht gar nicht, wie funktioniert Gesundheit. Ja, dass es auch durch emotionale Prozesse ja Krankheiten verursacht werden. Und jetzt machen wir Maßnahmen und denken, es ist da draußen, da irgendwas, was uns bedroht, also in Form eines kleinen Virus. Dabei beginnt es ja in uns. Und gerade jetzt spüren die Menschen so den vermehrten Wunsch nach Freiheit. Ich glaube, es ist auch auf der anderen Seite gut, weil man lernt einfach zu schätzen, was man hatte, ja. Aber wie kann
das
man.
Das ist wunderbar. Schau mal, seit wann haben sich denn so viele Deutsche und Österreicher ums Grundgesetz gekümmert und dafür engagiert und gehen demonstrieren? Das ist eigentlich toll. Das wollten übrigens die Politiker immer. Die waren ja so deprimiert wegen der Politikverdrossenheit, wo auch nachvollziehbar war. Und jetzt plötzlich sind sie alle politisch doch ziemlich wach wieder und aktiv und so. Die meisten zwar verängstigt und verschreckt, aber doch viel, das ist doch wunderbar, wenn wir uns für unsere Freiheit engagieren. Also ich fand das schon mit den Fridays for Future prima. Ich sehe das nicht als ein Klimaproblem, sondern wir haben ein riesen Ökoproblem. Und, aber toll, wenn die sich engagieren und jetzt eigentlich auch. Aber wehe, wenn du jetzt anderer Meinung bist. Boah, da wirst du verunglimpft und niedergemacht. Also das ist jetzt schon sehr eine auffällige Sache. Aber ich würde mich da in dem Sinne nicht anstecken lassen. Wir haben wirklich wundervolle Maßnahmen, du hast schon gesagt. Also Peace Food ist sozusagen so ein später Bestseller von mir. Mein eigentliches Thema war immer Psychosomatik, dass wir sozusagen Seele und Körper zusammen sehen, so wie das so ein Krankheitssymbol oder Krankheitsweg dargestellt ist. Und das ist natürlich der beste Schutz, den du hast, wenn du mutig und offensiv lebst und dich vom Leben erregen lässt, ja, und offen bist. Dann muss der Körper das nicht leben. Ja, wenn du so richtig zu verschlossen bist und von nichts hören und sehen willst, dann entsteht im Körper, der wird dann immer als Stellvertreter sozusagen aktiv. Ja. Das Leben muss rund werden. Wenn du das nicht hinkriegst und lässt den Körper rund werden in Übergewicht, ist das keine gute Lösung.
Ja.
Wir müssen offen und weit werden und alles integrieren, brauchen ja letztlich Allverbundenheit zum Schluss. Und wenn wir das hinkriegen und so leben, dann können wir uns dem Körper eine stabile Abwehr leisten. Das ist dann auch so. Ich sehe das auch an den Menschen, die so leben, ja, die sehr mutig und offensiv und bewusst leben. Ich habe in meinem Leben zum Beispiel noch nie einen Tag wegen Krankheit gefehlt bei irgendwas. Gut, ich war die meiste Zeit auch selbstständig. Selbstständige neigen ja auch dazu, krank weiterzuarbeiten. Dafür bin ich nicht, ehrlich gesagt. Aber das musste ich auch gar nicht. Also das hat, glaube ich, auch damit zu tun, Klar, auch mit Peaceful und der Ernährung und Fasten und so, aber es hat wesentlich auch damit zu tun, dass ich versuche, das zu konfrontieren, was da auf mich zukommt und das auch weitergebe und ein Team habe, wo das auch wirklich wunderbar so funktioniert, muss ich schon sagen. Also bin ich auch sehr beglückt.
Ja.
Chris hast du kennengelernt, er hat das organisiert wahrscheinlich.
Ja, genau. Super. Und du sprichst ja auch viel über die Schicksalsgesetze, über die Lebensprinzipien. Was wäre denn deiner Meinung nach jetzt das wichtigste Lebensprinzip, das wichtigste Lebensgesetz, um zu versuchen, seinem Leben genau jetzt die Wendung zu geben oder genau jetzt in die Freiheit zu kommen, die man wahrscheinlich vorher auch nicht hatte, nur nicht so bewusst, ja. Aber um jetzt doch, jetzt fordert einen die Zeit doch irgendwie auf, wirklich was Neues zu beginnen, ja, und dem Alten so ein bisschen, was wäre so das Wichtigste oder was könnte man in den Alltag integrieren? Fällt dir da was ein, wie wir die Zeit jetzt nutzen? Ja.
Also erstmal das, was du jetzt äußerst, das ist von einer mutigen jungen Frau. Schön wäre es, wenn das alle hätten. Gibt schon auch eine ganze Menge Leute. In Zypern trifft man jetzt viele. Aber naja, die große Mehrheit will einfach das Alte zurück. Das wird es nie mehr geben. Ja? Sicher nicht. Das soll es auch gar nicht geben. Ja, wir müssen schon so einen Qualitätssprung machen. Aber da sind viele gar nicht bereit. Ich hatte so ein Buch geschrieben. Sind wir noch zu retten? Ja, und wie? Und haben sie bei meinem größten Verlag, haben sie das abgelehnt, wo ich seit 40 Jahren Bestseller geschrieben habe. Vor lauter Angst, so ein verzagtes Damen-Trio, hat es abgelehnt. Kommt jetzt bei einem anderen großen, der EU, die haben da mehr Mut, dann heißt es Corona als Weckruf. So würde ich das verstehen wollen. Wir müssen mal aufwachen. Wir haben riesige Konflikte und Entzündung ist Konflikt. Das bildet sich da im Körper ab. Das müssen wir mal verstehen, was da abläuft. Und ja, dauernd ist jetzt der Tod, Berge von Särgen und so weiter, werden ja benutzt da in den Mainstream-Medien, um Panik zu machen und Angst zu schüren. Ja, ist eine Aufforderung, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, einfach mit den großen Themen. Aber so konkret zu deiner Frage, die Lebensprinzipien brauchen wir schon alle, aber von den Spielregeln des Lebens, den Schicksalsgesetzen, da wäre das Wichtigste das Gesetz der Polarität, dass es immer auch was Gutes gibt vom Schlechten, wie Paul Watzlawick das genannt hat. Ja, oder was Schlechtes im Guten. Ja, also da gibt es in der Medizin so viele Beispiele. Die Entdeckung des Penicillin aus dem Schimmel. Schimmel und ganz was Schlechtes. Aber am Namen hören wir es noch. Der Schimmel heißt Aspergillus penicillinum. Und daraus hat Fleming das Penicillin entdeckt. Aber es war ein Segen. Aber dann haben wir so viel Antibiotika, also wirklich nur verschleudert und vor allen Dingen auch in den großen Ställen und so weiter, der Tiermedizin. Und jetzt haben wir inzwischen Resistenzen, da sterben 25.000 bis 30.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr an resistenten Keimen. Ja, also es geht immer so in Wellen. Panterei, sagte Heraklit, alles bewegt sich, alles fließt. Das Polaritätsgesetz zeigt es in vieler Hinsicht. Es war ein Segen, dass Justus von Liebig den Kunstdünger erfunden hat gegen den Hunger auf der Welt. Aber heute führt es zum Mangel im Überfluss in den reichen Industriegesellschaften, Wohlstandsgesellschaften. Also es gibt immer auch diesen Gegenpol. Ich kann es auch für mich persönlich sagen. Ja? Also ich kann mich aufregen über die Mainstream-Medien, diese öffentlich-unrechtlichen, sage ich ja inzwischen schon. Warum? Weil die wirklich auch so fehlerhaft, also da fehlen so wesentliche Dinge, informieren. Die machen nur Panik, die bringen nicht das Hoffnungsvolle. So, also habe ich meine Sendung im ORF gesehen, da haben sie 45 Minuten lang gesagt, wie aussichtslos das bei Alzheimer ist. Dass man da nichts machen kann und hört ein bisschen Denksport, dann verzögert sich der Prozess. Da kannte ich schon die Studie von Dale Bredesen, der hat von 10 Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien 9 wieder ganz gesund gekriegt und einer ist nur deutlich gebessert durch Lebensstilumstellungen. Es kann doch nicht sein, dass irgendein Redakteur für 3/4 Stunde einen Film macht und das nicht mitkriegt. Die Nonnenstudie, auch nichts davon. Also, da kannst du dich jetzt aufregen. Ich meine zum Beispiel, Robin Williams würde noch leben und Gunther Sachs. Die haben sich umgebracht aus Angst, dass sie Alzheimer haben. Und niemand hat ihnen gesagt, dass das gut heilbar ist und dass man dem vorbeugen kann. Und es geht nicht nur um Robin Williams und den Gunther Sachs, sondern das sind ja 2 Prominente, das sind ja Tausende, die mit Fehlinformationen im Regen stehen gelassen werden. Aber andererseits muss ich auch sagen, mir hat es einen Bestseller gebracht. Ich habe mich hingesetzt und habe mit Zentrum Alzheimer das Alter als Geschenk geschrieben. wo es um diese Themen geht, dass wir das wirklich auch genießen können. Also tue ich auch, ehrlich gesagt, ich bin jetzt 70 und habe ja doch relativ viel Freude an meiner Arbeit immer gehabt und es wird ja gar nicht weniger. Im Gegenteil, es gibt mir mehr Zeit zum Meditieren, zum Schreiben, zum Nachdenken. Also das Gute vom Schlechten, das ist das Polaritätsgesetz. Dann kommt das Resonanzgesetz, dass wir die Krankheiten kriegen, zu denen wir Resonanz haben. Übrigens aber auch die Partner und Partnerinnen, zu denen wir Resonanz haben. Ja, also es ist alles nicht zufällig, sondern fällt uns gesetzmäßig zu, Gesetz der Resonanz. Und wenn der Körper und die Seele in Resonanz sind, fühlen wir uns gut. Dann das Gesetz des Anfangs, das sind so die drei wichtigsten der Schicksalsgesetze. Und aus dem wichtigsten, dem Polaritätsgesetz, mit den Gegensatzpaaren, folgt dann das Schattenprinzip. Das ist sicher mein wichtigstes Buch, weil alles, woran wir leiden, an Symptomen und Problemen, ist letztlich verkörperter, ausgedrückter Schatten. Und die Energie, die da drin steckt, die müssen wir befreien, wenn wir frei werden wollen. Ja, also wenn wir wirklich die Freiheit haben wollen, uns zu leben, dann müssen wir, man kann auch sagen, auf allen 12 Bühnen der Lebensprinzipien tanzen. Und zwar, die müssen wir immer von der unerlösten zur erlösten Ebene bringen. Ja, also die erste nehmen wir mal, die unerlöste ist jetzt Entzündung, Krieg in der Gesellschaft, Grabenkämpfe überall und in den Körpern, Krieg und Auseinandersetzung mit den Entzündungen. Aber die erlöste Ebene ist Mut und Courage, Zivilcourage, ja, Konfrontationsbereitschaft, Auseinandersetzungsbereitschaft, entscheidungsfähig werden. Entscheidungsfähigkeit ist einfach das Schwert aus der Scheide ziehen. Ja, das ist Entscheidung. Und loslegen, anfangen, agredi, anpacken, Leben in Angriff nehmen. Also es gibt immer diese zwei Seiten wie der Polarität in jeder, auf jeder Lebensbühne. Und so wie es diese Schattenthemen gibt, die großen, gibt es natürlich auch die Tugenden. Also ich finde, es wäre jetzt eine wunderbare Zeit, wirklich Corona als Weckruf zu verstehen, also aufwachen. Das ist doch das große Ziel aller spirituellen Menschen jedenfalls. Ja, sagen wir auch, der Buddha ist der Erwachte, also aufzuwachen. Jetzt wachen, glaube ich, auch merkbar immer mehr Menschen auf. Am Anfang waren viele einverstanden, auch mit maßlosen Maßnahmen. Und jetzt bröckelt es aber sehr. Also da sind jetzt nicht mehr so sehr viele wirklich einverstanden, glaube ich, wenn man das so mitbekommt. Ich kriege ja Entschuldigungen, die mich am Anfang verunglimpft haben wegen meiner kritischen Einstellung, die sie jetzt auch haben. Und da haben sie böse Mails geschrieben oder böse Kommentare und dafür entschuldigen sie sich jetzt auch nicht. Also da wachen doch jetzt zunehmend Menschen auf.
Ja, und was würdest du sagen, wenn wir schauen, also unsere Autoimmunkrankheiten sind ja in den letzten 20 Jahren explodiert. Ja, also die Bevölkerung, in der Bevölkerung ist das explodiert. Woran liegt es? Hat es was mit unserer Ernährung zu tun oder auch einfach, dass wir wirklich, dass die Seele darauf drängt, das leben zu wollen, was sie leben will? Oder wo würdest du die Ursache dafür sehen? Oder in beidem?
Immer beides. Es ist immer Psychosomatik. An erster Stelle die Seele, an zweiter Soma der Körper. Also es gibt sogar eine Studie. Da haben zwei Forscher, die das noch nicht so richtig gesehen haben, was die Pharma sagt, wo es lang geht, die haben mal erforscht, was passiert, wenn du Kindern in den ersten zwei Lebensjahren eine Antibiotikakur verpasst. Dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder Allergiker werden, um über 50%. So, die Studie ist ja gar nicht veröffentlicht, also ist schon veröffentlicht worden, aber gar nicht groß publiziert worden. Das findest du dann im Spiegel, aber in Österreich im Profil, so ein bisschen damals kritischen Zeitungen. Und, aber das ist ja eine sehr erhellende Studie. Ja, also, die kriegen dann eine Allergie. Und das nimmt unheimlich zu. Ich Examen hatte, wurde ich das gefragt, wie viel Prozent der Deutschen haben eine Allergie? 8%. Okay, 8% hatten die DDRler, also Ex-DDRler auch, als sie eingemeindet wurden. Die haben heute auch 40-50%. Ja, also es ist dramatisch hochgegangen. Und hinter der Infektion, deswegen gibt es Antibiotika, und dann der Allergie steckt ein Aggressionsproblem. Bei der Autoimmunerkrankung ist es ein Autoaggressionsproblem. Ja, das ist so eine nach innen gewendete Aggression, also der Selbstmord würde da hingehören, bei der Depression oder so. Die Selbstzerstörung, das ist Autoaggression. Hashimoto, zerstört jemand sein Entwicklungsorgan, Schilddrüse. Ja? Oder auch Rheuma, das zerstört man eben seine Artikulationsorgane. die Gelenke. Bei MS zerstören die MS-Patienten ihre Myelinscheiben, die sozusagen die Sicherheitszonen um ihre Nerven herum. Und das sind alles Autoimmunerkrankungen. Naja, das ist der nächste Schritt. Wenn du jetzt die Allergien dauernd unterdrückst mit Cortison, mit Antihistaminika und was es da für Medikamente gibt, dann sinkt das halt noch eine Ebene tiefer. Und die Autoimmunerkrankungen sind aus meiner Sicht die Folge des dauernden Unterdrückens. Und ich fürchte, ehrlich gesagt, ich hoffe, dass das nicht passiert, aber ich fürchte, dass durch diese Impfgeschichte jetzt, wo also hunderte Millionen geimpft werden, dass wir noch viel mehr Autoimmunerkrankungen kriegen. Das spricht leider einiges dafür, wenn man sich diese Impfstoffe genauer anschaut. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Ich hoffe, dass ich mich da wirklich täusche. Da würde ich mich sehr gerne täuschen. Aber aus meiner Sicht ist das eine große Gefahr. Und das andere ist natürlich auch so, du kannst es ja über die Ernährung bessern. Ich habe das x-mal erlebt, dass Autoimmunerkrankungen, Rheuma zum Beispiel ist eine Autoimmunerkrankung, aber kannst du immer loswerden, Rheuma. Machst eine Fastenwoche, stellst deine Ernährung um, da habe ich noch gar keinen Ausreißer erlebt. Gut, in einem Gespräch mit Andreas Michalsen hat der gesagt, naja, bei den jungen Rheumatikern, da muss ich gleich sagen, diese jungen Rheumatiker, die habe ich gar nicht. Ja, 12-jährige Kinder mit Rheuma habe ich in den letzten 20 Jahren nicht behandelt. Also da hat er viel mehr Erfahrung. Und wenn die dann noch sehr dünn sind und so, ist es dann fast natürlich nicht so leicht. Aber meine Erfahrung, die Erwachsenen, die ich behandle, Rheuma kannst du loswerden. Ist ja auch logisch. Du fastest, der CRP-Wert geht runter, zeigt, dass die Immunkraft besser wird. Dass die Unterdrückung des Immunsystems nachlässt. Das Gleiche passiert bei der pflanzlich vollwertigen Peace Food Kost. Also wir können das auch bessern. Insofern würde ich das therapeutisch immer auch beides empfehlen. Ja, ich sage Patienten immer, schauen sich die Bedeutung in Krankheit als Symbol nach. Das ist dieses dicke Nachschlagewerk, wo du alle tausende Symptome drin hast. Und machen sie eine geführte Reise dazu. Gibt es so CDs damit, zu den einzelnen Krankheitsbildern und, oder Selbstheilung, die geht für alle. Und machen sie eine Fastenkur und stellen sie Ernährung um, kommen sie in Bewegung, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Sorgen sie für Entspannung, guten Schlaf und ja, diese Säulen der Gesundheit, von denen Hippokrates sprach, die sind ja auch wichtig. Wenn wir so euer Thema nehmen, wenn du ganz frei sein willst, dann musst du ja erstmal auch mal frei sein von diesen ganzen Behinderungen und Beschränkungen, die durch Symptome und Krankheitsbilder kommen. Mhm. Für mein Gefühl ist das mal eine Voraussetzung. Mhm. Aber klar wäre es gut, du bist auch seelisch frei. Ja, also bist nicht mehr völlig ein Werkzeug, ein Tool deiner Eltern sozusagen. Mhm. Die meisten suchen sich ihre Partner mit den Augen der Eltern aus. Ich habe da so einen Test, da kommt das immer wieder raus. Das ist immer noch so, obwohl das natürlich nicht mehr so von oben aufgedrückt wird wie früher. Da haben die Eltern gesagt, wir haben ein Baugeschäft, wir haben ein Baugeschäft, also tut euch zusammen, baut was. Das funktioniert aber euch Jungen Gott sei Dank nicht. Das hat schon bei mir nicht mehr funktioniert. Aber im Endeffekt kannst du es natürlich innerlich haben, dass du trotzdem so schaust, wie würde Mutter reagieren. Und naja, also wenn wir eine seelische Freiheit uns erwerben, das ist aufwendiger. Und das Ideale wäre, wenn wir den Geist frei hätten. Ja, also das, was so im Osten Leere gesagt, genannt wird, Stille. Wenn du in die Stille gehen könntest, wann immer du willst, das wäre natürlich wunderbar.
Ja. Und in deiner Ausbildung zum Gesundheitsberater, also da gab es letztens einen wunderbaren Film von dir und da haben die Seelenbilder eine große Rolle gespielt. Ja, also es gab eine Frau, die viel damit gearbeitet hat. Für viele ist es ja gar nicht so einfach, wirklich genau zu recherchieren oder in sich zu gehen und wirklich genau zu sagen, wo kommt denn das her, was ich alles habe? Was ist denn die beste Methode, um mit der Seele in Kommunikation zu treten, um die Energie des Schattens zu befreien, um genau zu verstehen, ja, was muss ich tun, was kann ich jetzt befreien?
Du kannst nur einfach selbst auf diese Reisen gehen. Machst du diese Ausbildung bei Unity oder wo wird das gezeigt?
Genau, Unity, ja.
Okay, also bei meiner hat gerade erst angefangen, die integrale Medizin ist frei, der Film war ja noch gar nicht. Okay, also, aber das ist auch meine sozusagen, die mache ich halt für Unity. Du kannst auch auf diese Reisen gehen, da gibt es wirklich, also ich habe ja 74 Bücher geschrieben und ich habe aber viel mehr Meditations-CDs gemacht. Die gibt es heute auch alle als Download für euch. Ihr habt da keine DVD-Spieler und CD-Spieler mehr. Also für meine Generation pressen wir die noch selbst. Aber es gibt nur noch einen Heilkunde-Shop bei uns. Mhm. Also die Damen meines Alters, die wollen nicht streamen, nicht downloaden. Das sind die Eisern. Und für die machen wir das noch. Das ist super für euch. Da könnt ihr auch sicher sein, dass wir nichts dran verdienen mehr, wenn wir die in diesen kleinen Serien noch weiter drucken. Das gibt's. Mhm. Ja, es gibt auch noch CD-Laufwerke, weil ich habe auch noch eins zum Beispiel. Mhm. Und dann kannst du natürlich auf diese Reisen gehen in deinen Serienbilderwelt. Das sind ja super spannende Reisen. Ich finde auch die Reisen in die äußere Welt wirklich total spannend. Also da bin ich ganz mit Alexander von Humboldt, der hat gesagt, die schlimmste Weltanschauung ist die von Menschen, die die Welt nicht angeschaut haben. Aber das kannst du schon noch steigern. Die schlimmste Missachtung deines Lebens ist, wenn du deine eigene Innenwelt nicht kennst. Also das wäre ganz hilfreich. Da würde ich nicht gleich mit dem Schattenthema anfangen. Ja, im Buch Schattenprinzip, was ein guter Einstieg wäre, findest du hinten eine CD drin. Ja, musst du da halt schauen, ob noch irgendein alter Mensch in deiner Umgebung einen Spieler hat. Du kannst auch downloaden, kostet auch, glaube ich, nichts, weil klar, für euch ist das ja sonst witzlos. So, aber damit würde ich ja gar nicht starten, weil das ist natürlich schon hart, deinen eigenen Schatten anzuschauen. Das ist nicht so einfach. Ja. Das ist alles das, was du nicht wirklich nicht magst. Aber es ist wichtig. C.G. Jung sagt, selbst, im Sinne von Selbstverwirklichung, Individuation, ist ich, alles womit du dich identifizierst, plus Schatten, alles womit du dich nicht identifizierst. Ja, also wenn du dich über Frau Merkel jetzt oder Herrn Markus Söder groß ärgern musst, muss es auch was mit dir zu tun haben. Ja, also wenn du gar nichts damit zu tun hättest, schlimm, also bei jemand wie Herrn Söder, das weiß ich, aber mich auch, das ist Schatten. Eigentlich sind die wichtiger für einen, mit dem man gar nicht kann. Ja, deswegen heißt es im Christlichen, der zweite Metasatz des Christentums, liebet eure Feinde, weil die zeigen dir deine Schatten. So, das kannst du über geführte Reisen machen. Ich meine, wenn das wirklich massive Probleme sind, dann wäre es auch sinnvoll, eine Schattentherapie mal zu machen. Im Heilkundezentrum Johanneskirchen machen die immer noch, das habe ich mal mit meiner ersten Frau gegründet, die machen, sie leitet das immer noch und die machen wirklich sehr kompetent Schattentherapie. Das wäre dann eine notwendige Geschichte. Wirklich notwendig. Hm. Aber damit würde ich nicht beginnen, musst du nicht beginnen. Der Schatten ist relativ tief unten drin. Hm. Ja, die Menschen, mir ist es immer aufgefallen, die Menschen, die ich gute 40 Jahre betreut habe, als Patientin oder aber auch in Seminaren als Kursteilnehmer, die sind nicht bösartig oder so. Da ist der Schatten nicht kurz vorm Durchbruch. Es ist immer sehr mühsam, an den Schatten dranzukommen bei denen, weil der tief vergraben ist. Von diesem alles ist böse, alles ist schlecht, wo die Journalisten dauernd schreiben, das habe ich persönlich nie erlebt, weil mit Tausenden von Patienten. Und habe mich schon immer gewundert, komisch eigentlich, warum so mein Blinder im Kurs ist, führe ich den schon dahin, am ersten Tag, aber da nehmen wir sofort andere ab. Die Leute im Rollstuhl, da sind sofort ein paar da, die denen helfen. Ja, das sind Tamanga, geht es ja rauf und runter. Aber das ist nie ein Problem. Ich erlebe lauter hilfsbereite, zugewandte, nette Menschen. Also ich muss schon dann irgendwie in die Mainstream-Medien einsteigen, dass ich da Leute sehe, wo ich mir denke, okay, also da, ob das noch gutartig ist oder gutwillig, was ich da so sehe. Also so eine pralle Machtgier, wie ich sie in so einem Gesicht sehe, wie bei Herrn Söder, muss ich schon sagen, sehen die Leute das nicht? Dass sie jetzt darüber nachdenken, so jemand ihr Land zu übergeben. Aber gut, wenn sie es dann machen, werden sie das Ergebnis haben, werden sie es kriegen. Manchmal dauert es halt einfach lang, bis es gelernt wird. Mhm. Und im Endeffekt, was kann ich dazu sagen? Letztlich ist nach meiner Erfahrung in uns viel mehr Positives. Mhm. Ja, kommt in so einem Buch wie der Corona als Weckruf da auch raus. Eigentlich stammen wir von sehr positiven, guten Menschen ab. Der Bregman, niederländischer Historiker, der nennt den Homo Papi, so den Spielmenschen. Homo Bono habe ich den genannt, nach dem Bonobo. Das sind nämlich eigentlich die Affen, die uns genetisch genauso nahe wie die Schimpansen sind. Nur wir interessieren uns gar nicht für die, unsere Journalisten, weil die sind wirklich, kennen keine Kriege, die sind wirklich faire, anständige, zugewandte Wesen. Wir sind eigentlich viel mehr so. Wir müssen es wieder mehr lernen. Das wäre mein Gedanke. Und das wäre auch eine gute Zeit jetzt, dass wir uns wieder zusammentun, zusammenfinden. Wir sind ein Gemeinschaftswesen und trotzdem unseren Weg gehen. Ja, also es hat sich immer bewährt, dieses, du kannst es nicht allein schaffen, aber du musst auch gar nicht allein schaffen. Aber du musst natürlich deinen Weg gehen. deine Begabungen suchen und die Gaben da drin sehen und die dann auch geben. Und dann fühlst du dich auch gut. Mhm. Und das kommt auch gut an, wenn du die gibst.
Ja.
Also im Endeffekt, du engagierst dich ja jetzt für andere. Mhm. Du gibst denen was. Irgendwie hast du den Chris überzeugt, dass wir da eine Stunde reden oder so. Und das schenkst du ja dann deinen Leuten weiter. Und die kriegen das ja auch gratis, nehme ich mal an, bei diesen Kongressen und so weiter. Und klar, die meisten haben nicht so viel Zeit wie Geld. Zum Schluss vielleicht kaufen einige das Paket. Dann hast du auch auf der Ebene noch was davon. Das sind eigentlich schöne Win-Win-Situationen, wo du was tust, wozu du stehst offensichtlich. Wenn du in dieser Ausbildung bist, ist das dir ein großes Anliegen offensichtlich. Und dann kannst du das so verbinden, dann gibst du was, dann kriegst auch was. Das ist etwas, was sich heute immer mehr durchsetzt. Man muss erstmal was geben, was Vertrauen bildet. Dann kriegst du schon auch. Also ich habe bisher in diesen 42 Jahren eigentlich nie einen Menschen gefunden, der keine Begabungen hat. Ja, also auch wenn es erstmal so ausschaut. Ich habe eine Tochter, die hat ein Down-Syndrom, Mongi-Kind, ja, also Trisomie, 21. Also das ist gar nicht intelligent, deswegen, ich habe gar nichts gegen dumme Menschen, muss ich sagen, ich liebe sie. Mhm. Aber die hat enorme Begabung auf emotionaler und gefühlsmäßiger Ebene. Also da kann ich nur lernen von ihr. Es gibt praktisch keinen Menschen, der keine Begabung hätte. Es ist immer nur eine Frage, finden wir die? Wir haben ein Schulsystem, was gar nicht sucht. Wenn du nicht suchst, dann findest du nicht. Mhm. Also die Bibel sagt das Umgekehrte, wer sucht, der findet. Aber wer nicht sucht, findet meistens nicht. Mhm. Also ich glaube, ganz viele Menschen, die jetzt durch das deutsche Schulsystem durchgehen, finden oder werden gar nicht animiert, nach ihren Begabungen zu suchen. Dann finden sie ihre Gaben nicht, dann können sie nicht das geben, was sie eigentlich geben wollen. Und das ist natürlich nicht glücklich. Das ist die nächste Konsequenz. Ne? Mhm. Glücklich bist du, wenn du dein Ding machst. Also es gibt natürlich auch immer so Verlockungen, dass du in Sackgassen geleitet wirst. Mhm. Aber wenn du eine Wachheit hast, kommen wir zurück, jetzt wäre eine gute Zeit aufzuwachen, zu erkennen, wir wollen doch unsere Freiheit haben. Das war doch schön, ein Grundgesetz, was von der Obrigkeit auch beachtet wurde. Jetzt haben wir noch ein paar Richter, die sich daran erinnern, was sie eigentlich mal gelobt haben. Wir haben Ärzte, die aufwachen. Hunderte von Ärzten, die sind, kenne ich ja auch, die sagen, Moment mal, was machen denn die mit uns? Also viele wachen auf, prima, wenn das geschieht. Wir können aufwachen für unser Immunsystem. Jeder kann seine Ernährung umstellen. Mhm. Ja? Jeder kann dafür sorgen, dass er so einfache Dinge wie die Grundstoffe hat, Serotonin, Wohlfühlhormon, Dopamin, dieses Wachstumshormon, diese aufgeräumte Stimmung von dem HGH, vom Kurzzeitfasten. Und ich meine, du riskierst ja nichts dabei. Ich mache das über 40 Jahre, dieses Kurzzeitfasten. Du sparst eine Mahlzeit ein. Damit sparst du unheimlich viel Zeit ein. Und damit sparst du, kommt drauf an, was du mit deiner Zeit machst, wieder viel Geld ein. Also du hast nur Gewinn davon. Ich habe das mal so für das Buch ausgerechnet. Also ich habe wirklich eine Luxusvilla eingespart, diese inzwischen, weiß ich, 44, 45 Jahre. Und das ist so einfach. Also diese Schritte sind so einfach.
Ja.
Deine Nebenwirkungen sind so positiv, wenn du mal fastest, deine Ernährung umstellst. Aber das Wichtigste wäre wirklich die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze.
Ja, und wie du es gerade schon gesagt hast, also Bewusstsein, das, was wozu wir jetzt eigentlich aufgerufen werden, wären wir bewusster, wäre das, was jetzt gerade passiert, gar nicht möglich. Ja? Also dann würde sich niemand so bevormunden lassen und das auch noch einfordern, wie es jetzt teilweise noch geschieht oder auch im größeren Rahmen. Genau, und ich glaube, es liegt daran, dass überall Druck und Stress ist und deswegen zum Beispiel gibt es in meinem Kongress, Leute zahlen 9 Euro und bekommen gänzlich alles dafür, weil um einfach diesen generellen Stress rauszunehmen. Wir haben ja immer Zeitdruck, Stress verhindert, dass wir bewusster werden und uns erlauben, hinzuschauen. Und deswegen haben wir ein anderes Konzept. Aber mir ist noch was zu den anderen Worten eingefallen. Vorhin hast du gesagt, 2 Menschen, die bekannter waren, haben sich umgebracht. Also unser Weltbild kann uns sogar auch töten. Ja, das bedeutet, wenn ich nicht weiß, dass ich selbst für meine Gesundheit was tun kann, sondern nur auf den Arzt hoffe, dann kann es im Zweifel sogar mein Leben kosten, weil ich denke, ja, wenn mir da keiner helfen kann, kann mir gar nichts helfen. Das erlebe ich gerade, wo der Arzt zu einer Bekannten gesagt hat, also planen Sie schon mal ein für den schlimmsten Fall, immer zwei Alternativen. Ja, es kann ja passieren, dass sie sterben. Und jetzt beginnt sie, das Haus auszurümpeln. Und ich denke, was sind das für Bilder, die der Arzt in den Kopf pflanzt, obwohl eigentlich hier diese Verantwortung dafür doch bewusster sein müsste, ja, dass er eigentlich die Funktion hat, ihr Optimismus zu geben oder ja.
Die Ärzte sind auch großteils voll eingestiegen auf diese Angstmache und Angst macht wirklich katastrophale Effekte. Menschen bringen sich auch um aus Angst. Alle haben jetzt so viel Angst, ne? Ob es die Angst ist vor dem Virus, das sind wohl die meisten. Aber viele haben auch Angst vor der Impfung. Da kann man nicht auch dran sterben und das ist oft passiert und passiert jetzt laufend auch. Und man kann natürlich auch Angst haben vom Konkurs, ehrlich gesagt. Ja, also da haben sich 1929 beim Schwarzen Freitag auch viele umgebracht. Du kannst natürlich effektiv Angst vor Freiheitsverlust haben in einem Land wie Österreich, Deutschland, mit der Nazi-Vergangenheit, da sind Menschen umgebracht worden in der Diktatur. Damit will ich nicht sagen, das hat nichts mit Faschismus aus meiner Sicht noch zu tun. Ja, wir sind auf einem gefährlichen Weg. Aber es ist an der Oberfläche so eine verschiedene Angst, die entstanden ist. Aber in der Tiefe ist es Todesangst bei so vielen. Ja, und das ist, also so eine Angst zu verbreiten, ist wirklich aus meiner Sicht auch großes Vergehen. Mhm. Und die tun mir deswegen auch leid, die das gemacht haben. Ja, das ist etwas, was sich ausgleichen wird, sage ich mal. Also ich habe über 30 Jahre Reinkarnationstherapie gemacht, Schattentherapie. Es gleicht sich alles aus. Und wenn du Menschen für irgendwelche Interessen oder was nur auf die Schulmedizin einstellst und ihnen die Hoffnung nimmst auf ihre eigene Kraft und den Glauben an sich und ihre Selbstheilungskräfte, das ist so ein Vergehen. Die können einem auch leid tun, die das machen. Und da muss man auch sagen, wenn du Mitgefühl hast, das ist etwas, was dein Abwehrsystem, dein persönliches, nicht schwächt. Wenn du Wut, Zorn und Hass hast, dann kannst du es messen, wie dein Immunsystem Schaden daran nimmt. Ja, das würde ich auch all denen, die da kritisch sind und immer mehr werden, ja, auch wirklich klar machen wollen. Ja, steigert euch nicht in die Wut und den Hass hinein. Das schadet euch und es nützt gar nicht so viel. Also klar seine Meinung sagen und sich nicht verbiegen lassen, das ist schon richtig, ist auch wichtig für deine Seele. Aber sich nicht in so Hasstiraden reinsteigern.
Ja, aber das ist ein sehr schönes Schlusswort, Rüdiger, finde ich, weil es ja, weil es doch immer wieder, also ich erlebe das selber, man fällt immer wieder zurück, wenn man sich dann mit diesen Sachen befasst, auch im Zuge des Kongresses. Und hinterher, wenn alles verraucht ist, merkt man sofort, ja toll, bist du wieder drauf reingefallen, ja, anstatt zu gucken, wie gehe ich anders damit um. Aber können wir jetzt jeden Tag üben, bekommen wir jeden Tag die Chance.
Ja. So viel Stoff, wie wir jetzt haben, hat man in meinem Leben nie gehabt.
Ja, das stimmt. Und ich danke dir.
Ich schaue ja schon einiges jetzt.
Ja, das stimmt. Ich danke dir sehr für das Interview, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und freue mich, dass du dabei warst.
Danke. Ich wünsche euch auch allen, die da mitmachen, zuhören, viele Erfahrungen und gutes Erwachen und dir auch, Judith, viel Erfolg. In dem Sinne. Tschüss.
Tschüss. Ja,